unerklärlich, unergründlich.
Die Tat zählt immer mehr als die Worte.
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es entweder ein Rassist war oder irgendein Drogenaffiniger.
Neonazi-Extremisten von Neonazi-Terroristen.
Wie ausländischer Herkunft sind.
Häufig wird dann ein Gefühl von Befriedigung empfunden.
Dass auch ein Motiv hier vorliegt.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen. Folge 5 unserer Podcast-Serie von Philipp Meinhold. In der vorangegangenen Folge haben wir gehört, welche Ähnlichkeiten es zwischen dem Mord an Burak Bektasch und den NSU-Taten gibt. Die Frage, Philipp, die sich daran anschließt, ist, wie wahrscheinlich ist das Szenario einer rechtsextremen Terrortat im ja eher beschaulichen Süden Neuköllns?
Also es ist zumindest eine Vorstellung, die erstmal etwas merkwürdig ist, um nicht zu sagen unheimlich, wenn man durch diese doch recht idyllische Gegend spaziert. Ein Neonazi-Mord zwischen Eiscafé und ein Familienhäusern.
Wie hast du versucht, dem auf den Grund zu gehen?
Als ich angefangen habe, mich mit dieser Frage zu beschäftigen, habe ich als erstes meinen alten Schulfreund Harry besucht. Der wohnt mit seiner Frau und 2 Söhnen ganz in der Nähe des Tatorts, in einem kleinen Haus mit Garten in der Hufeisensiedlung. Einfach, weil ich wissen wollte, wie er als Anwohner diese Gegend erlebt.
Wir sind im November 2008 hierher gezogen und es ist schön hier zu wohnen. Wir wohnen wie auf dem Dorf so ein bisschen, jeder kennt sich und trotz allem ist man mitten in einer Großstadt.
Es ist auf alle Fälle nicht das Neukölln, das man aus den Schlagzeilen kennt. Also nicht das der Jugendbanden, Hartz-IV-Empfänger und arabischen Clans. Hier wohnen Lehrer, Ärzte, leitende Angestellte. Im Grunde eine durch und durch bürgerliche Nachbarschaft.
Also ich persönlich habe keine Erfahrung mit rechter Gewalt oder rechten Übergriffen machen können. Aber hier in der Straße, in der ich wohne, ist zum Beispiel ein Gedenkstein für Erich Mühsam, der regelmäßig geschändet wird und beschmiert wird. Und dann weiß ich, dass es hier in der Siedlung auch eine Familie gibt, die schon häufiger Opfer von rechten Übergriffen geworden ist.
Weißt du, wie es dazu gekommen ist oder warum die Ärger haben?
Ich weiß, dass die Mutter der Familie sich dagegen verwahrt hat, dass in ihrem Briefkasten, ich glaube, die NPD Werbeflyer hinterlässt und wollte die den Jungs, die da reingeworfen haben, wieder mitgeben. Ich glaube, das war so der Auslöser des Ganzen.
Ich erinnere mich dunkel an den Fall aus den Medien. Ich fahre zur Mutter der Familie, von der Harry erzählt. Mann, Frau und 2 Töchter, die nur 2 Straßen weiter in einem kleinen Einfamilienhaus wohnen. Das Haus sieht im Grunde genauso wie Harrys aus.
Ich stand vor der Tür, habe da im Vorgarten gearbeitet und habe gesagt, es kommt nicht bei mir in den Briefkasten rein. Und es war dann so, dass dann speziell ein junger Mann, der dann unser Gelände nicht verlassen wollte, gesagt hat, ich sehe jetzt, wie Sie heißen, hier ist Ihr Namensschild. Wir werden uns das merken und wir kommen wieder und Sie werden sehen, was Sie davon haben.
Insgesamt 4 Anschläge gibt es in den nächsten 8 Monaten auf das Haus. Beim ersten Mal werden nachts die Scheiben in der Küche und im ersten Stock eingeworfen. Ein paar Monate später wird der Briefkasten mit Pyrotechnik gesprengt.
Also das hier, ne? Die Stelle mit dem Stein, sieht man hier diese Einkerbung. Mhm. Und dann
beim nächsten Mal fliegen Steine und Joghurtgläser mit brennbarer Flüssigkeit in die Fenster.
Das Glas ist also am Gitter kaputt gegangen. Splitter sind dann hier rein und das Bitumen lief dann hier rein. Das war vom ersten Anschlag vom Stein.
Schließlich wird das Auto der 18-jährigen Tochter beschmiert.
Wir haben Rollläden anbringen lassen an die Fenster. Wir können heute seit 2011 eigentlich immer noch nicht abends, ohne dass wir die Rollläden runterlassen, hier uns in den Zimmern aufhalten. Wir haben Kamera installiert, vorne an der Eingangstür und hinten im Garten. Wir haben mehr Licht angebracht. Aber der Punkt ist, trotz Sicherheitsvorkehrungen, die Angst, die man dann in sich hat, die wird einfach durch solche Sicherheitsvorkehrungen, die verschwindet nicht. Und das ist eigentlich das Schlimmste, finde ich.
Praktisch zeitgleich mit den Anschlägen auf die Familie in der Hufeisensiedlung kommt es in der Gegend zu weiteren Vorfällen. Auch von denen erzählt mir mein alter Schulfreund Harry.
Unser Sohn David ist eine Zeit lang zu den Falken gegangen. Die haben hier in der Nähe in Britz Süd so ein Vereinshaus, das Anton Schmaus-Haus, das ist zweimal, glaube ich, angezündet worden von Rechten.
Ich bin jetzt zum Anton Schmaus-Haus gefahren, wo ich mich gleich mit Mirjam Blumenthal von den Falken treffe. Das Anton Schmaus-Haus ist ein Kinder- und Jugendzentrum des SPD-nahen Jugendverbandes Die Falken. Da gibt es Hausaufgabenhilfe, eine Gemeinschaftsküche, einen großen Garten. Und es liegt so ein bisschen zurückgesetzt von der Straße hier hinter Büschen und Bäumen verborgen.
Also der erste Brandanschlag war im Mai 2011 und der zweite war am 9. November 2011. Und jedes Mal hat es verheerend ausgesehen. Man konnte das kaum glauben, gerade bei dem zweiten. Wir waren kurz davor, wieder zu eröffnen. Der zweite war noch mal schlimmer.
Anderthalb Jahre musste das Haus damals schließen. Und wenn man sich jetzt hier so umguckt, dann gleicht es so ein bisschen einem Hochsicherheitstrakt. Also statt des alten Holzzauns gibt es einen Metallzaun mit Bewegungsmelder und Überkletterungsschutz. Dazu kommen Infrarotkameras, Flutscheinwerfer und eine Direktverbindung zum Wachschutz. Und alle zwei Stunden hält ein Streifenwagen der Polizei vor dem Haus, um zu gucken, ob auch alles in Ordnung ist.
Also das ist eine hohe Gewaltbereitschaft einfach auch da. Und vor allen Dingen nicht nur Gewaltbereitschaft, sondern sie setzen es ja auch tatsächlich um. Also wir haben ja in Britz in den letzten, oder in den, gerade im Jahr 2011, 2012 sehr, sehr viel mitgemacht, was es gezeigt hat, dass sie bereit sind, nicht nur darüber zu reden und es anzukündigen, sondern es tatsächlich auch zu tun und Menschen konkret in ihr Visier zu nehmen auch.
Mirjam Blumenthal ist in Neukölln aufgewachsen und seit ihrer Jugend politisch aktiv. Für die SPD sitzt sie in der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung. Im Bundesvorstand des DGB kümmert sie sich um das Thema Rechtsextremismus. Wegen ihres Engagements wird sie mit ihrem Mann und den vier Kindern immer wieder auch persönlich bedroht.
Samstag, 15. September, 19.47 Uhr.
Ja, hier ist faschistischer Widerstand. So was wie dich hätten wir früher vergast. Wir sind überall, nicht nur im Brett.
Wir haben auf dem Anrufbeantworter zwei Morddrohungen gehabt und haben Briefe bekommen. Uns ist hinterhergelaufen worden, wir sind fotografiert worden. Mein Mann ist mit den Kindern verfolgt worden. Das sind so Sachen, die für uns in der Zeit zum Alltag gehört haben. Ja.
Das heißt, kann man denen auch einen Mord zutrauen?
Oh, was für eine Frage.
In einem Lagebild des Berliner Verfassungsschutzes zum aktionsorientierten Rechtsextremismus lese ich, dass Neukölln neben Lichtenberg eines der Zentren der rechten Szene ist. Von hier aus agiert eine 10- bis 15-köpfige Führungsgruppe der sogenannten Freien Kräfte mit berlinweit bis zu 160 Unterstützern. Die Neuköllner Szene zeichnet sich dabei laut Verfassungsschutz durch ein hohes Aktivitätsniveau und eine enorme Gewaltbereitschaft aus. Eine Einschätzung, die Sabine Hammer von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus teilt. Gemeinsam mit Kollegen unterstützt Hammer Schulen, Vereine und Betroffene bei Problemen mit Rechtsextremen. Hammer ist dabei für Neukölln zuständig. Auch die Familie in der Hufeisensiedlung hat sie nach den Übergriffen beraten.
Aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich aus meiner Arbeit kenne, gibt es in Neukölln ganz klar im Süden einen Schwerpunkt rechtsextremer Aktivitäten. Das sehen wir an sehr häufigen Vorkommnissen wie Sprühereien, Schmierereien, Übergriffen auf Migrantinnen, Angriffen gegen engagierte Menschen, Schriftzüge an den Häuserwänden, angebrachte Parolen auf Spielplätzen und tatsächlich auch im Wahlverhalten von Menschen, die in der Umgebung wohnen.
Ich schaue mir die Ergebnisse der letzten Abgeordnetenhauswahlen an. Besonders viele Stimmen hat die NPD dabei in einigen Stimmbezirken in Britz, Rudow und Gropiusstadt erhalten. Während sie berlinweit auf 2,1% kommt, sind es hier teilweise bis zu 10. Grob könnte man sagen, je weiter südlich ein Wahllokal in Neukölln liegt, desto mehr Stimmen für die NPD. In der Siedlung Goldhähnchenweg-Möwenweg, die sich ganz in der Nähe des Tatorts befindet, sind es 7,2%. Zusammen mit den rechtspopulistischen Parteien Pro Deutschland und Die Freiheit knapp 11.
Berlinerinnen und Berliner, liebe deutsche Landsleute, ihr lebt hier in Neukölln in einem sozialen Brennpunkt dieser Stadt und dieses ganzen Landes. Es gibt in Berlin 248.000 Arbeitslose. Das sind fast 15
frage mich, warum da hinten die Genossen hier johlen und schreien, wenn wir für nationale Arbeitsplätze, für Arbeit zuerst für Deutsche sprechen.
Es spricht eher für eine bestimmte Stimmung oder Atmosphäre, die da in der Gegend vorhanden ist, nicht eindeutig lässt sich darauf schließen, dass dann alle dort auch die NPD eindeutig unterstützen würden, aber zumindest mit den Ideen und mit den rassistischen Ideologien etwas anfangen können.
Also man schreit immer gleich nach dieser Sache, wenn man nicht weiß, was man machen soll oder wen man beschuldigen soll oder wen man dafür verantwortlich machen soll.
Ich frage ein paar Anwohner, was sie über den Mord an Burak denken. Mit mir reden möchte allerdings kaum jemand. Ein älterer Mann grummelt, dass es sich um einen Szenemord handelt. Er führt allerdings nicht weiter aus, was er meint. Nur die Rentnerin, die den Mord beobachtet hat und von der wir in einer früheren Folge schon gehört haben, nimmt kein Blatt vor den Mund.
Nochmal mit rassistischen Sachen. Also wer das sagt, der liegt da falsch. Der sucht mehr Entschuldigung für etwas, was er nicht verstehen will. Weil er nicht suchen will. Und das, nee.
Aber das heißt, Sie vermuten eher was im
persönlichen Umfeld. Definitiv. Also da muss irgendein persönlicher, eine offene Rechnung gewesen sein, wo auch immer, wie auch immer. Und da hat jemand gewartet, bis er irgendjemand was heimzahlen konnte. Und vielleicht sollte man da mal anknüpfen. Man sollte nicht immer auf den Bereich des Schlimmsten pochen. Also damit macht man das Zusammenleben auch nicht leichter.
Im Goldhähnchenweg, 3 Minuten vom Tatort entfernt, wohnt zum Zeitpunkt der Tat auch eine junge Frau, die sich selbst als nationale Sozialistin bezeichnet. Am 27. Februar 2013, knapp ein Jahr nach der Tat und wenige Stunden bevor die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst über den Mord berichtet, schreibt Mandy P. auf ihrer Facebook-Seite. Nachher mal ZDF gucken, über den Kanacken, der hier vor meiner Tür abgeknallt wurde und hoffen, dass keiner brauchbare Hinweise zum Täter liefert. Smiley. Wer ist diese Mandy P., dass sie den Mord an Burak gut findet? Warum hat sie ein Interesse daran, dass der Täter nicht gefasst wird? Kennt sie ihn?
Das ist ja auch so ein Phänomen, dass man sich das nicht vorstellen möchte. Ich glaube, man möchte sich das nicht vorstellen, dass so organisiert und so kaltblütig Leute morden.
Ich treffe mich mit Helga Seib von der Opferberatungsstelle Reach Out in Kreuzberg, die Buraks Familie betreut. Gemeinsam mit 4 Kolleginnen berät Seib hier Opfer von rechtsextremen Übergriffen sowie ihre Angehörigen. Als Helga Seib von dem Facebook-Eintrag erfährt, erstattet sie Anzeige gegen Mandy P.
Also ich wusste erstmal gar nicht so richtig, was ich da anzeigen soll, weil ich irgendwie nicht wusste, was ist denn das? Ist das jetzt irgendwie, ne? Also es ging ja dann um einen Toten, der beleidigt worden ist. Ist es dann irgendwie Verunglimpfung von Verstorbenen oder, also das wusste ich ehrlich gesagt nicht, was ich da anzeige. Und das fand ich aber auch damals nicht so richtig interessant, weil ich nur gedacht habe, irgendwie Polizeien sollten wissen, dass es solche Personen gibt.
Mandy P. wird von der Mordkommission vorgeladen. Doch Verbindungen zur Tat lassen sich nicht belegen. Auch der Staatsschutz, den die Mordkommission konsultiert, soll keine Erkenntnisse über sie haben.
Ich habe dann auch noch mal irgendwann eine Sachstandsanfrage gemacht, was eigentlich aus der Anzeige geworden ist. Die Anzeige ist eingestellt.
Ich beginne selbst zu Mandy P. zu recherchieren. Ich spreche mit Kennern der rechten Szene, ich schaue mir in Archiven Fotos rechter Aufmärsche an. Schließlich gelange ich an Screenshots ihrer damaligen Facebook-Seiten. Das Ergebnis? Obwohl sie zum Tatzeitpunkt gerade mal 18 ist, ist Mandy P. in der rechten Szene gut vernetzt und aktiv. Seit sie 14 ist, nimmt sie regelmäßig an rechten Aufmärschen teil. Auf Facebook ist sie mit dem Who is Who der deutschen Neonazi-Szene befreundet. Mit dem Liedermacher Frank Rennecke und dem ehemaligen NPD-Vorsitzenden Udo Vogt, mit Holger Apfel, Jörg Hähnel und Sebastian Schmidtke. Ihr gefallen die Freien Kräfte Berlin, die Wehrmacht und die NPD ebenso wie die Gruppe »Mich zu hassen, weil ich geil bin, macht dich auch nicht schöner«. Zu der Zeit, als sie sich auf Facebook zu dem Burak-Mord äußert, ist sie mit dem Bassisten der Neonazi-Band Kraft durch Freude zusammen. Diese gehört zu den dienstältesten deutschen Rechtsrockbands. Ihre Fanshirts verkauft sie schon mal in der Auflage von 88 Stück, dem Zahlencode von Neonazis für Heil Hitler.
Also ich weiß nicht, was die da ermittelt haben. Keine Ahnung, ob die zweifelsfrei keinerlei Verbindung hat zu möglichen Tätern, ob die ein bisschen mal irgendwie genauer befragt worden ist. Und was sonst noch in der Akte drin ist über die Verbindung dieser Frau, keine Ahnung.
Insgesamt 7 Personen haben ihren Facebook-Eintrag zu Burak Bektaş geliked. Unter ihnen auch ein User mit dem Namen Vidar Veratür. Der gibt als Beruf Todeshändler bei Merchant of Death an. Auf seinem Facebook-Profil sieht man ihn mit einer Pumpgun posieren. Durch die Adresse seiner Facebook-Seite finde ich heraus, hinter Veratür verbirgt sich der Neonazi Christian S., der zu einem Netzwerk der nationalsozialistischen Black-Metal-Szene gehört. Gemeinsam mit seinem Kompagnon Hendrik Möbus betreibt es das Plattenlabel Darker Than Black, den Internetversand Merchant of Death und die Konzertagentur Totentanzkonzerte. Beide haben beste Verbindungen in die Berliner Neonazi-Szene. Möbus wurde Anfang der 90er Jahre als Satansmörder von Sondershausen berühmt. Zusammen mit 2 Mitgliedern seiner Band Absurd lockte er im April 1993 den 15-jährigen Sandro in einen Wald. In einer ungenutzten Waldhütte, die Möbus Eltern gehört, fesseln sie Sandro an einen Schaukelstuhl, wo sie ihn mit einem Stromkabel schließlich erdrosseln. Die Leiche verscharren sie in einer Baugrube in der Nähe. Möbus wird zu einer 8-jährigen Jugendstrafe verurteilt. Als er später mit dem Zeigen des Hitlergrußes gegen Bewährungsauflagen verstößt, flieht er in die USA zu dem amerikanischen Neonazi William Pierce. Pierce hat mit die Turner-Tagebücher und dem Roman Hunter die wohl bekanntesten Vorlagen rechtsextremer Terrorkonzepte geschrieben. Auch Möbus Kompagnon Christian S. alias Vidar Veratür stammt aus der rechten Szene in Thüringen. In Jena hat er Kontakt zu Neonazis, die zum NSU-Unterstützerkreis zählen. Heute wurden sowohl Hendrik Möbus als auch Christian S., der den Facebook-Eintrag von Mandy P. geliked hat, in Treptow. Mit dem Auto rund 10 Minuten von Buraks Todesort an der Rudower Straße entfernt. Auch am Abend von Buraks Tod werden im Süden Neuköllns Angehörige der lokalen rechten Szene gesehen. Sie sind in der Nähe des Gemeinschaftshauses Gropiusstadt unterwegs, wo eine Informationsveranstaltung mit dem Titel »Kein Platz für Neonazis in Neukölln« stattfindet. Auf dem Podium sitzt an diesem Abend auch Mirjam Blumenthal von den Falken.
Wir haben mitbekommen, wie sie angefangen haben, Kennzeichen von Autos, die da geparkt haben, zu fotografieren. Und mir ist bekannt, dass es Leute gab, die deshalb halt auch nicht in ihr Auto gestiegen sind, weil sie Angst hatten, Mensch, wenn sie das gerade fotografiert haben, dann können die darüber vielleicht rauskriegen, wo ich wohne. Bin auch mit der U-Bahn nach Hause gefahren, weil mein Auto stand da und ich wollte halt verhindern, dass sie rauskriegen, welches mein Auto ist und darüber vielleicht auch meine neue Adresse.
Die Polizei sagt, sie habe die Angehörigen der rechten Szene angesprochen und ihnen aus Gründen der Gefahrenabwehr Platzverweise erteilt. Ist es denkbar, dass einer von ihnen sich so gedemütigt fühlt, dass er nach Hause geht und eine Waffe holt, um sich im Laufe des Abends zu rächen? Der Profiler Adolf Gallwitz von der Polizeihochschule in Villingen bezeichnet Kränkung und Verletzung des Selbstwertgefühls als das wohl häufigste Tötungsmotiv. Auch die Polizeipsychologin Birgitta Sticher hält das bei so einer Tat für wahrscheinlich.
Wir haben meistens sogar so, dass es irgendeinen konkreten Auslöser gibt, irgendeine Form von Kränkung, von Zurückweisung, die durchaus banal sein kann. Es wird im Grunde genommen nur etwas angestoßen und eine innere Dynamik wird in Gang gesetzt, die, weil viele dieser Menschen auch in einer abgeschlossenen Wirklichkeit sind, wir sagen fast autistisch, die dann von niemand abgebremst wird, sondern die sich wie eine Selbstverstärkung immer weiter aufschaukelt.
So war es zum Beispiel bei dem Berliner Neonazi Kai Diesner. Als im Februar 1997 Anhänger der rechtsextremen jungen Nationaldemokraten in Berlin-Hellersdorf aufmarschieren wollen, stehen sie am Bahnhof Wuhletal auf einmal 300 Gegendemonstranten gegenüber. Auf dem Bahnsteig kommt es zu Ausschreitungen. Die Rechten müssen in eine U-Bahn fliehen. Für die Krawalle machen sie die damalige PDS verantwortlich. 4 Tage nach diesem Vorfall betritt Diesner gegen 9 Uhr morgens mit einem halbautomatischen Gewehr in der Hand eine kleine Buchhandlung in Marzahn, nur 400 Meter von seiner Wohnung entfernt. Wortlos schießt er auf den 62-jährigen Buchhändler Klaus Baltruschat, den er der PDS zurechnet. Der Buchhändler verliert seinen linken Arm und den kleinen Finger der rechten Hand. Diesner flieht. Weitere 4 Tage später gerät er auf einem Autobahnparkplatz in eine Verkehrskontrolle und eröffnet das Feuer auf 2 Polizisten. Der 34-jährige Stefan Krage wird tödlich getroffen, sein Kollege überlebt schwer verletzt. Vor Gericht erklärt Diesner später, er habe die Ausschreitung gegen seine Kameraden rächen wollen. Als das BKA nach dem Auffliegen des NSU einen Kriterienkatalog für das Erkennen rechtsextremer Morde zusammenstellt, gehört die zeitliche und räumliche Nähe zu linken Veranstaltungen zu den Merkmalen dazu. Weiß die Mordkommission, welche Rechten es waren, die am Abend von Buraks Ermordung im Umfeld der Antifa-Veranstaltung unterwegs waren?
Ja, wir wissen das. Wir haben uns diesen Sachverhalt angeschaut und auch da sagen müssen, dass leider kein Zusammenhang zu der Tat erkennbar ist.
Befragt worden sind diese Personen aber nicht. Unter ihnen soll laut Augenzeugen auch ein Johannisthaler Neonazi namens Mike gewesen sein, ein Ex-Freund von Mandy P.
Das alles ist natürlich kein Beleg für irgendeinen Zusammenhang mit der Tat, aber es zeigt, dass es in der Gegend in beklemmender Weise doch das politische Klima und vielleicht damit auch die Personen für eine solche Tat gibt. Hast du diese Mandy P. mal versucht zu kontaktieren?
Ja, das habe ich gemacht. Sie ist inzwischen umgezogen. Ich habe ihre Handynummer recherchiert und einige Male auch bei ihr angerufen, aber sie nie für eine Stellungnahme erreicht.
Wie geht es nun weiter?
Ja, mich interessiert, wie die Polizei in Bezug auf einen rechten Tathintergrund ermittelt hat. Auch was die Anwälte der Familie dazu sagen und was sie an den Ermittlungen der Polizei kritisieren.
Also wenn sich bei dem Mord an Burak Hinweise auf rassistische Motive verdichten, stellt sich natürlich schon die Frage, ob die Behörden aus den Erkenntnissen zu den Taten des NSU wirklich genug gelernt haben.
Genau, und das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen von Philipp Meinhold. Als nächste Folge 6. Ton Martin Selig, Bettina Mikula und Katrin Witt. Musik Ilja Czoric. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.